Ja, wunderschönen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag uns allen. Ich fand das Lied, was wir heute eingeübt haben, so ganz passend zu dem heutigen Predigttext. Das war gar nicht abgesprochen. Doch zunächst erstmal eine kurze Geschichte zum Einstieg. Einige kennen die vielleicht schon. Herr Schmidt kommt in den Himmel. Petrus begrüßt ihn und zeigt ihm den Himmel. Ihm fällt eine riesige Lagerhalle auf und er möchte es gerne sehen. Petrus führt ihn in die Lagerhalle und dort sieht er Regale, 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 Regale. Und auf diesen Regalen sind richtig schön eingewickelte Geschenke. Auf einigen Regalstellen sind ganz viele Geschenke, auf einigen ganz wenige und auf anderen gar nichts. Herr Schmidt geht dann an die Regale ran und sieht dann die Namen. Herbert, Jürgen, Britta, Alexander, Kerstin, Hannes, Franziska. Er fragt Petrus, habe ich denn auch so ein Regal? Ja, sagt Petrus. Ach, das würde ich jetzt so gerne sehen. Petrus führt ihn dann an das Regal und da steht dann sein Name. Andreas Schmidt. Und dieses Regal ist voller Geschenke. Und Herr Schmidt geht näher ran und sieht, dass auf jedem Geschenk eine Aufschrift ist. Da steht was drauf. Und er liest, Dankbarkeit für deine Ehe, Dankbarkeit für Erfüllung, Erfolg im Beruf, gute Beziehungen zu deinen Nachbarn, Zufriedenheit über knappe Finanzen, geheilte Beziehungen zu deiner Tochter, Freude darüber, dass Ingrid und Arno zum Glauben gefunden haben, und. Herr Schmidt sagt, was bedeutet das? Da sagt Petrus, das sind alles die Geschenke, die Gott dir machen wollte, die er dir zugedacht hat, die großen und die kleinen Wunder, die Gott dir zugedacht hat, die du nicht abgeholt hast. Herr Schmidt weint. Ja, sagt er, das tun sie alle, weil sie erkennen, was Gott eigentlich aus ihrem Leben machen wollte. Ja, wenn wir beten, geschieht etwas. In unserem Leben und in dem Leben der anderen. Wenn wir die Hände falten, hat Gott seine Hände im Spiel. Wir erfahren, dass es stimmt, was Gott verspricht, was wir eben auch gesungen haben. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und er möchte uns segnen. Er möchte uns, jeden, der hier ist, uns als Gemeinde segnen und zum Segen für viele andere werden lassen. Und er möchte, dass wir beten und dass wir Fürbitter werden. Und er fordert uns dazu in vielen Stellen in seinem Wort auf. Und heute Morgen geht es um einen, ja erst noch jungen Mann, um ein Kind, der wahrscheinlich sehr viel durch seine vielen Ängste in seinem Leben gebetet hat. Und ich lese uns mal den Text, der jetzt auch hier hinter uns erscheinen wird. Dank der perfekten Technikorganisation aus 2. Samuel 9, 1 bis 13. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ich hatte sie lange nicht gekannt. Und als ich ihr begegnet bin, konnte ich gar nicht mehr aufhören, diese Textstellen in der ganzen Bibel so zusammenzusuchen. Aber wir gucken uns diese 13 Verse heute mal genauer an. Eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? Fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben. Aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lodaba, erwiderte Ziba. Im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm, ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephibosheth? Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun. Wie es seinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? Rief er aus. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir am Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde es tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboshets Diener. Und Mephibosheth, dessen Beine beide gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um täglich dort mit dem König zu essen. Ja, eine Geschichte, die nicht so bekannt ist, aber die mich sehr beeindruckt hat. Zu dem etwas ungewöhnlichen Namen Mephibosheth, Jonathan hört sich da schon viel besser an, gehört ein Mann, der über knapp 2000 Jahre in Israel gelebt hat. Im Alten Testament lesen wir, dass da noch zwei andere wichtige Männer es gab, die beiden Könige in Israel waren. Das waren nämlich Saul und David. Die beiden nacheinander regierenden Männer waren ja Zeitgenossen und hatten so eine lose Bekanntschaft gepflegt. Im Laufe der Jahre entwickelten sich allerdings die Umstände anders. Und sie waren sich nicht mehr so ganz grün. Die fingen sich an, etwas zu zoffen. Es war Saul, der ständig etwas an David auszusetzen hatte. Der Grund war wahrscheinlich Neid. Neid ist eine Grundbefindlichkeit in unserem Leben. Der erste Mord in der Bibel geschah aus Neid. Wir denken an Kain und Abel. Und ich dachte so, in unserer Gemeindefreizeit, da hatten wir auch das Thema, was raubt uns die Lebensfreude? Auch Neid. Neid und Eifersucht ist ein gefährliches Geschwisterpaar. Wahrscheinlich war es hier das, worüber sie sich auseinandersetzen. Die Fehde zwischen den beiden ging so weit, dass König Davids Kraft seines Amtes verfolgen ließ und ihm ans Leben wollte. Zugleich hatte Saul einen Sohn, das war Jonathan, und Jonathan hatte einen Sohn, das war dieser Mephibosheth. Ausgerechnet wurde er zum allerbesten Freund von David. Und das ist wörtlich zu nehmen, zum allerbesten Freund. Es wird ja immer diese tolle Freundschaft David und Jonathan als Paradebeispiel gebracht. Und es war auch so. Die beiden pflegten eine Freundschaft, wie es sie heute vermutlich noch ganz selten gibt. In der Bibel heißt es, dass sich die beiden Seelen verbanden. Heute kennen wir ja auch den Begriff von Seelenverwandt. Ich meine, wir begegnen ja manchmal Menschen, geht euch ja auch so. Und irgendwie hat man so die gleichen Gedanken und sagt, ach, da ist so eine richtige Seelenverwandtschaft. Oder man hat sich lange nicht gesehen und denkt das Gleiche. Und oft dieselben Gedanken. Ich glaube, dass das nicht so viele Menschen heute von sich sagen können. Aber in 1. Samuel 20,70 heißt es, der eine liebte den anderen wie seine eigene Seele. Und in 2. Samuel 1,26 heißt es, über alles lieb warst du mir, deine Liebe war mir wertvoller als Frauenliebe. Oha, denken wir vielleicht heute, war da alles in Ordnung mit den beiden? Aber soweit man das beurteilen kann und die Bibel liest, waren die, glaube ich, ganz normale Männer, denn die ganzen Frauengeschichten hinterher beweisen das. Also, wir können davon ausgehen. Allerdings war damals die Homosexualität im Alten Testament ja auch ganz ein striktes Verbot. Aber die waren ganz normale Männer mit ihren Familien. Aber sie hatten etwas ganz Kostbares, was die beiden verbunden haben. Sie hatten eine ganz innige Beziehung und Transparenz, dass sich beide Seelen verbunden haben. Und sie schlossen einen Freundschaftsbund. Das lesen wir in 1. Samuel 18. Und ich persönlich glaube, dass es heute noch möglich ist und nötig ist, auch solche Beziehungen zu haben. Denn Gott hat uns so geschaffen. Er hat uns geschaffen, dass wir Beziehungen brauchen. Wir brauchen uns, ob wir in einer Partnerschaft leben, ob wir alleine leben, in welchem Lebenskreis. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Freunde, wir brauchen uns als Gemeinde, indem wir unsere geistliche Gemeinschaft leben. Wir brauchen Beziehungen, sonst gehen wir ein. Aber die beiden Männer mochten sich auf jeden Fall so sehr, dass sie sich eines Tages die Treue schworen. Das lesen wir nochmal. So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, der Herr soll alle deine Feinde vernichten. Und Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. So Schwüre sind ja schon mal was. Gibt es heute nicht mehr so oft. Ursprünglich war die Ehe ja auch so ein Versprechen, was man nicht mehr so manchmal leichtfertig aufgegeben wird, oder ein Schwur oder ein Eid in ein politisches Amt. Als ich mit 27 Lebenszeitbeamtin wurde, war es mir auch ganz interessant, dass man vereidigt wurde. Aber man musste dann was versprechen, was man auch halten musste in seiner Berufstätigkeit. Aber dieses Treueschwur war besonders für Jonathan wichtig, der Sohn des regierenden Königs. Jonathan war natürlich der vorgesehene, bestimmte Nachfolger Sauls. Allerdings hatten gewisse Umstände dazu geführt, dass zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass Jonathan niemals König werden würde, sondern ausgerechnet sein bester Freund David. Das ist eine Konstellation, ne? Alle wussten davon. Die Annahme über die veränderte Thronfolge war nicht irgendein Hirngespinst. König Saul wusste es, deswegen wollte er David ans Leder. David wusste es, und auch Jonathan selbst war die Sache klar. Anders als sein Vater sperrte Jonathan sich nicht gegen die Aussicht, sondern er akzeptierte sie. Nun konnte es damals allerdings eigentlich vorkommen, dass der neue König jeweils alle Mitglieder der alten Dynastie umbringen ließ. Man wollte schlichtweg sicher gehen, dass nicht noch irgendwie später ein Nachfahre wieder den Thron an sich riss. Das war einfach damals so. Ja, das ist so mal unsere Geschichte. Und eigentlich musste auch Jonathan sich darauf einstellen, und gerade deswegen ist es so bemerkenswert, dass sich die beiden Freundschaft schworen. David versprach wirklich, Jonathans Familie nie anzurühren, sondern ihnen im Gegenteil Treue und Gutes zu erweisen. Soweit jetzt erstmal der Hintergrund, unsere Bühne, unsere Kulisse. Die beiden Männer heirateten, gründeten Familien, bekommen Kinder. Nur einer von ihnen ist uns heute Morgen mal besonders wichtig und erwähnenswert. Das ist dieser Mephibosheth, der Sohn Jonathans. Wir sehen die Verwandtschaftslinie Saul, Jonathan, Mephibosheth. Nach einiger Zeit führen tragische Umstände dazu, dass sowohl Saul als auch Jonathan auf dem Schlachtfeld sterben und David wird tatsächlich König. Als er sich eingelebt hat in sein neues Amt, erinnert sich er auf einmal an das Versprechen, was er gegeben hat. Einmal seinem Freund und fragt seine Bediensteten und seine Bekannten, wisst ihr eigentlich noch, ob aus der Familie von Jonathan es noch Überlebende gibt? Wo sind sie abgeblieben? Er erinnerte sich daran. Und man fragt sich natürlich, warum er das nicht selber weiß, denn sie waren ja doch nur dicke Kumpel gewesen. Aber David war ja jahrelang auf der Flucht, wissen wir ja, war lange in der Wüste, und weil Saul ihn verfolgte. Und die Begegnung, als die Männer sich zum letzten Mal Treue geschworen haben, war wohl traurigerweise die letzte Begegnung, die sie auch hatten. Und dann hatte David auch schlichtweg nichts mehr mitbekommen. Er hatte den Anschluss verpasst. Wir kennen das ja auch noch, wenn wir ins Haus der Geschichte gehen nach Bonn. Da werden ja auch heute immer noch Familien und Menschen zusammengeführt. In diesem Jahr erinnern wir uns an 100 Jahre 1914 der Erste Weltkrieg begonnen. Und es gibt immer noch wieder im Zweiten Weltkrieg Menschen, die sich heute noch finden. Die haben Anschluss verpasst. Ja, und in diesem Kriegsgeschehen, das hatten sie mitgemacht. Davids Frage war also durchaus verständlich. So erfuhr David dann schließlich von Jonathans Sohn Mephibosheth. David erfuhr auch, dass er körperbehindert war und wo er lebte, an einem Ort namens Lodaba. Lodaba, ich habe mal geguckt auf der Karte, es heißt so viel wie Nichts und Nichtigkeit. Es liegt im Ostjordanland Und es ist ein Plätzchen, ein unfreundlicher Ort, der im hintersten Ort von Israel liegt und bedeutet nirgendwo Nichtigkeit. Niemand möchte da sein. Es gibt noch andere Orte auf dieser Welt, die noch einsamer sind. Niemand wollte da wohnen. Und auch freiwillig wollte da auch nicht Mephibosheth wohnen, denn er war ja gewohnt, im Palast zu leben, in der Hauptstadt. Und er ist dahin geflohen aus lauter Angst. Angst vor David, dem neuen König, der ihm ja nach allen Regeln der Politik schon längst nach dem Leben trachten musste. Und da lesen wir, Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathans Tod aus Jesreel kam. Seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen, und während sie eilig lief, fiel er hin und war fortan lahm. Sein Name aber war Mephibosheth. Aus der Reaktion der Amme kann man gut sehen, wie viel Angst in der Luft lag. David wird König, und ab sofort fühlten sich alle Mitglieder von Jonathans Familie in höchster Gefahr. Die Amme packt den kleinen Jungen, läuft mit ihm, lässt ihn fallen in der Hektik, und ab dem Zeitpunkt ist er gelähmt. Wir wissen alle, da braucht man keine Psychologie, was das für ein Kind bedeutet. Er verliert an diesem Tag alles. Sein Vater, sein Großvater, möglicherweise seine Familienangehörigen, seine Umgebung, seine Sicherheit. Für einen 5-Jährigen schwer. Und das Allerschwerste, er ist auch noch gelähmt. Durch diesen Unfall mit der Amme wird er körperbehindert. Nicht einfach für Menschen damals und auch nicht einfach für Menschen heute. Vielleicht können wir jetzt mal ein Bild einblenden von einem jungen Mann. Das ist Johannes Gotter, das ist unser Patenkind. Der lebt, ist jetzt 18 Jahre alt. Wie ihr seht, ist das ein Down-Kind. Ein Down-Kind, was in dieser Zeit leben darf, auf die Welt kommen durfte und mit dieser Behinderung lebt. Ein Junge, der in seinem kleinen Alter sehr viel Angst gehabt hat, weil sein Handicap Sprache war. Und er ist halt öfter schon mal abgelehnt worden, wie das so bei Kindern ist. Aber er hat Jesus angenommen. Er hatte viele Ängste in seinem Leben, aber er hat Jesus angenommen. Und ein Junge, der betet, als sein kleiner Freund vor einiger Zeit verunglückt ist, fand man ihn auf der Treppe kniend zu Jesus, um zu ihm zu beten. Und er schickte mir letztes Jahr Weihnachten einen Text, den er mit seiner Mutti wohl gelesen hatte, mir zu Weihnachten. Und ich lese euch den mal vor. Er steht auch da oben. Ich bin nicht, was ich leiste. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere von mir halten. Ich bin nicht, was ich selber von mir denke. Ich freue mich, wenn ich was leiste. Ich bin dankbar, wenn ich was habe. Ich habe es gern, wenn andere was von mir halten. Ich finde es gut, wenn ich ehrlich von mir denke. Aber meine Identität, wer ich wirklich bin, ist unabhängig davon in der Liebe Gottes begründet. Ich bin geliebt, bedingungslos geliebt, gewollt, gerechtfertigt, bewiesen und angenommen. Ganz allein und restlos in seiner unfassbaren Güte. Er hatte das so eingewickelt, eine Schleife drum, in so ein Filzherz gebunden und noch so ein Engel dabei. Und mich hat das wirklich sehr berührt. Er hatte auch letztes Jahr einen Ausflug gemacht. Er kann schreiben, schreibt auch immer nette Karten. Dauert eine Karte eine Stunde, aber er macht's. Und er hat einen Ausflug gemacht, den er eigentlich nicht machen sollte. 10 Kilometer mit dem Fahrrad in einen Ort, den er gar nicht kannte. Und seine Mutter, gegen Abend wurde es dunkel und die Alarmglocken läuteten. Er machte ihr sonst immer eine Notiz, wo er hinfährt, aber er hatte irgendwas genuschelt und weg war er. Und es kam ein Anruf in der Dämmerung. Johannes ist hier 10 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad in einem Ort, den er nicht kannte, wo er auch nicht war. Und mein Freund ist da hingefahren und sagt, Johannes, sag mal, was hast du denn gemacht? Du weißt doch, du musst an dem Fluss vorbei. Er sagt ja, Mama, ich bin bei jeder Kreuzung abgestiegen und habe gebetet. Und Gott hat mir den Weg gezeigt. Gott stellt sich zu den scheinbar Schwachen. Der Draht zu ihm, zu seinem Gott, ist ganz klar. Und nur mal einfach zu zeigen, was das auch heißt, auch wenn man ein Handicap hat und wir scheinbar denken, na, ein schwacher Mensch. Seine Stärke ist wirklich seine Beziehung zu Jesus. Und er ist uns allen schon ein Vorbild geworden. Wir haben ihn jetzt vor kurzem erst noch gesehen. Ja, jetzt wieder zurück. Dort lebte in der Einsamkeit Mephibosheth mit seiner Amme. Und wahrscheinlich war auch immer auf der Hut und auf der Flucht aus Angst, dass der König ihm immer noch ans Leder wollte. Vielleicht waren das ganz trübsinnige Tage oder geprägt von vielen Ängsten, die er dort in der Einsamkeit lebte. Vielleicht wachte er morgens auf und es gab nicht viel zum Freuen. Er schlief abends wieder ein und dachte, vielleicht stelle ich mich dem König. Oder sein gedankliches Hin und Her, die Angst vor dem Unbekannten. Und er hockte dann da, in dieser Lo-Daba-Nische, sag ich manchmal. Und ist es nicht manchmal in unserem Leben auch da, dass wir manchmal in einer Nische hocken, wo wir uns vielleicht vor lauter Angst gar nicht raustrauen? Wo wir vielleicht lieber verharren in dem, was wir kennen? Und der Schritt ins Unbekannte macht uns noch mehr Angst? Und ist nicht logisch, aber wir Menschen, wir sind so. Manche Menschen tolerieren wochenlang Schmerzen, um alles hinauszuzögern. Angst vor der Diagnose. Manchmal verdrängen wir Dinge. Was sind das so Dinge in unserem Leben, die uns manchmal auch in so eine Ecke, in so einer Ecke lassen, wo wir gar nicht rauskommen? Vielleicht sind es manchmal Gefühle von Minderwertigkeit. Oder von Inkompetenz, vielleicht auch von Wut. Oder vielleicht hast du einen Schicksalsschlag, von dem die anderen meinen, du hättest dich schon lange davon erholt, noch überhaupt nicht erholt. Und du kommst da gar nicht raus. Kannst den Raum einfach nicht verlassen. Vielleicht sind es Eheprobleme. Oder du kannst nicht Nein sagen. Du kannst dich nicht abgrenzen. Hast Probleme mit deinen Kindern. Unsere persönlichen Nischen und Ecken können ganz unterschiedlich sein. Und jeder hat sie, mehr oder weniger, in Zeiten unseres Lebens. Und es gibt Gründe dafür, dass man dort ist. Und wir dürfen uns auch nicht einreden, dass wir uns nur einbilden. Das sind einfach Tatsachen. Aber wir müssen uns in diesem Niemandsland nicht einquartieren. Manchmal können wir das. Gekonnt, kaschiert, sitzt in diesem Eckchen. Aber ein kleiner Teil in uns, ein kleiner Teil in uns Menschen lässt niemals locker und fragt immer wieder, ob es nicht doch hinter dem Horizont noch etwas gibt, als in dieser Ecke, in dieser Wüstenecke, sage ich immer, zu bleiben. Und in der Bibel lesen wir einen Vers, der heißt, Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Da ist ein Teil, der wird nie locker lassen. Der sehnt sich nach etwas anderem. Den kann man zuschustern, der wird sich aber immer wieder melden. Und der Teil sagt uns, dass es noch etwas anderes gibt. Dass das nicht der Ort sein muss, wo ich bleiben darf. Wo ich bleiben muss. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir das hören. Denn Gott hat ein Stück unserer Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Gott spricht zu uns durch sein Wort, durch Menschen, und durch Umstände. Es spricht so ganz unterschiedlich durch uns. Wirklich durch die Bibel, aber auch durch Menschen, die uns einfach mit an die Hand nehmen und auch durch Umstände. Zurück zu der Geschichte nochmal. David wusste mittlerweile, wo sich der Sohn Jonathans aufhielt. Wir lesen, dann sandte König hin und ließ Mephibosheth aus Lo-Daba holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, und fiel auf sein Angesicht. Können wir uns vorstellen, was das für ein Tag für ihn war? Vielleicht steht er für jeden Morgen auf, ich stelle mir das so vor, und das Gefühl der Angst macht sich breit, und wie immer hinkt er vielleicht nach draußen und guckt, na, was gibt es für einen Tag? Und dann die Staubwolke am Horizont, da kommt jemand, und jetzt wird es ihm an den Kragen gehen, aber dann die Überraschung seines Lebens. David macht in keinem Fall einen Kopf kürzer. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin gekommen, um Gnade an dir zu erweisen. Um deines Vaters Jonathans willen, ich will dir Gutes tun. Und ich will dir den gesamten Besitz deines Großvaters zurückgeben und du sollst täglich bei mir am Tisch essen. Die Geschichte ist für uns ganz wichtig, wie alles, was in der Bibel steht. Und die Verse sagen uns nämlich, dass wir keineswegs nur vom Bösen verfolgt werden, sondern dass das Gute auf uns wartet. Solange, nochmal, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich selber habe auch die Gefahren, dass es meist noch mehr als, nochmal zurück. Es ist immer wichtig zu wissen, dass Gott uns auch an dem allertrübsten Ort erreicht. Dass da immer einer ist, der es gut mit dir meint. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur der eine ist, sondern dass es auch Menschen in unserem Leben sind, die es immer gut mit uns meinen. Und Gott hat sich verpflichtet in seinem Wort, uns freundlich zu sein, was er uns gegeben hat. Jesus ist das Mensch gewordene Versprechen, dass Gott es gut mit uns meint. Und solange die Welt sich dreht, wird Gott immer wieder fragen, gibt es irgendwo noch irgendeinen Menschen, dem ich jetzt Gnade und Freundlichkeit erweisen kann? Das hat er uns in seinem Wort gesagt. Und er wird keine Ruhe geben, bis er nicht jeden dieser Menschen gefunden hat. Und wir dürfen lernen, dass wir nicht in dieser Ecke sitzen bleiben, sondern wir gehören in den Palast. Jesus hat mal davon gesprochen, dass es ein Fest geben wird und dass er Wohnungen für uns vorbereitet hat, dass wir einmal an einer wunderbaren Festtafel sitzen und da gehören wir hin, nirgendwo sonst. Vielleicht fragst du dich, wie funktioniert das praktisch? Letztlich wird der Weg heraus immer zu Gott führen. Wir dürfen uns an ihn wenden. Aber der Weg führt auch über Menschen. Natürlich hätte Gott Mephibosheth auch übernatürlich retten können. Hey Kumpel, alles klar, geh zurück nach Jerusalem, der Neue ist ein Guter. Aber er hat es nicht getan, er hat sich auch eines Menschen bedient, nämlich David. Er hat David geschickt. Und Gott weiß immer, wo wir sind. Gott holt uns heraus. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen uns und diesem Mephibosheth. Nämlich welcher? Dass wir nämlich wissen, dass da ein Guter ist. Mephibosheth wusste das nicht. Er wusste es nicht, aber wir wissen, dass Gott ein König ist, ein liebevoller Vater, ein freundlicher Herrscher, der nichts anderes im Sinn hat, als Gutes zu tun, seine Freundlichkeit zu zeigen und uns in seinen Palast zu holen. Wie sieht das praktisch aus? Er hat uns die Königswürde verliehen. Der Professor Eckstein, den ich auch sehr mag, Theologieprofessor, hat mal eine Übung gemacht. Ich bin nicht so ein Bastelfreak, vielleicht hätte Bettina uns da rausreißen können. Er hat mal darüber gesprochen, dass Gott uns die Königswürde verliehen hat. Und hatte auf einmal unter jeden Stuhl, habe ich jetzt nicht gemacht, eine goldene Krone gelegt. Und dann hat er gesagt, jetzt ziehen wir uns mal diese goldene Krone auf. Also wir sind jetzt nicht im Kindergarten, das ist wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Beispiel. Und die Leute, die da saßen im Seminar, haben sich die Krone aufgesetzt. Probiert das mal vielleicht mal innerlich zu tun. Was meint ihr, was sich da alles verändert? Auf einmal saßen die da gerade, sie strahlten, sie hatten eine andere Haltung, würdevoll und der Hals wurde lang und sie saßen ganz würdevoll da. Gott hat uns diese Königswürde verliehen. Unser Glauben darf Ausstrahlung haben. Wie sieht es denn so mit unserem Glanz des Glaubens aus? Erfahren wir Gottes Segen in unserem Leben, so wollen wir ihn doch am liebsten festhalten, für uns alleine. Ich habe ihn. Dabei hätten wir noch viel mehr davon und könnten ihn unerschöpflicher genießen, wenn wir ihn mit anderen teilen könnten. Der Fluss des Segens ist nie ein stehendes Gewässer, sondern immer ein fließendes. Und das ist auch unsere Gemeinde. Wir machen ja keine Eigenbelustigungsveranstaltung, sondern wir möchten ja den Segen nach außen weitertragen. Wir sitzen ja nicht in einem See, wo wir drumherum sitzen, alles ist schön, Halleluja, wir fahren zum Himmel, Hauptsache wir. Jemand hat mal zu meinem Schwiegervater gesagt, gell Anton, es ist doch so schön, dass wir beide gerettet sind. Er hat gar keine Luft mehr gekriegt. Er sagt, der Vati und all die anderen, Also den Blick nicht verlieren, dass wir das weiter sagen dürfen. Und ich denke, wir haben in unserer Gemeinde auch so viele Gelegenheiten im letzten Jahr dazu ergriffen. Und ich habe das gestern mal so Revue passieren lassen. Es ist uns auch ein Herzensanliegen, das nach außen zu tragen, was wir erlebt haben. Dass Gott uns als zu Königskindern gemacht hat. Wenn wir auf die missionarischen Einsatztage nochmal zurückdenken. Die Leute, die ihr eingeladen habt, die sind gekommen teilweise an dem Dinnerabend und wie schön an dem Hoffest hier. Die Nachbarn waren da. Unsere Gemeindefreizeit, wo Menschen mitgekommen sind, die vielleicht, denen das ganz fremd war, die uns kennengelernt haben, die haben gesehen, oh, das möchten wir mal kennenlernen. Und das finde ich auch schön, dass wir, es geht nur über persönliche Beziehungen, Menschen mitnehmen dürfen. Ich bin praktisch durch eine Freizeit eigentlich auch zu unserer Gemeinde nach Wollmassen gekommen. Ich habe mich entschieden bei einer Evangelisation. Dann kam ich, haben die mich eingeladen in die Gemeinde. Und was mich fasziniert hat, in unsere Gemeinde einzutreten, war unsere alte, wie die miteinander umgegangen sind. In Liebe. Und das hat mich damals fasziniert. War auch eine Bauphase, die winkten da mit Betttüchern. Wow, habe ich gedacht, die sind aber herzlich. Ja, unsere Gemeindefreizeit, dann gab es da noch jemand anders, der wurde noch faszinierender für mich in der Gemeinde, das war Peter, das war dann noch was anderes, das nahm dann seinen Lauf. Die Frauenarbeit, wo auch Abende gestaltet werden, wo wir Frauen einladen, die vielleicht unsere Gemeinde noch gar nicht kennen. Die ATK-Arbeit, an Pfingstmontag habe ich gedacht, wow, hier gehören wir hin. Der Gospelchor sang und viele unserer Gemeinde engagieren sich ja da. Wir können Kontakte schließen zu anderen Christen und das will Gott ja auch. Dass wir Gemeinschaft miteinander, mit ihm und untereinander haben. Und es war so ein tolles Miteinander. Oder, ich will auch nichts vergessen, wir haben das war an Pfingstmontag, hat mich sehr bewegt. Oder beim Gemeindefest, als der Tim Vaughan einfach nochmal dazu aufrief, uns aufstehen zu lassen, welche Menschen in unserem Leben sind da, die Jesus noch nicht kennen? Und ich habe keinen gesehen, der sitzen blieb. Keinen. Sie standen alle auf und wir haben für die Menschen gebetet, die Jesus noch nicht haben. Und ich wünsche uns so, dass der Glanz unseres Glaubens auch so über unsere Gemeindemauern hinausstrahlt. Dass er Menschen anstrahlt, da wo wir stehen, wo wir leben. Und die wir neugierig machen auf unseren Glauben, dass der Strahlkraft hat. Wir sind Königskinder. Und wir sitzen nicht da und sagen, Sonnenstrahlen möchten wir sein, sondern wir haben eine Botschaft, die etwas strahlt, ausstrahlt. Wir brauchen es nicht zu verstellen. Es gab mal in einem italienischen Ort der Nähe vom Lago Maggiore nur Dunkelheit in dem Ort. Und dann sind die auf eine tolle Idee gekommen und haben einen 14 großen Spiegel am Berg angebracht, um die Dunkelheit zu besiegen. Und im Winter hatte der Ort dort drei Monate kein Tageslicht. Aber ab dem Tag schien die Sonne auf den Marktplatz. Und ich denke, es ist auch schön, wenn unser Glaube solch eine Strahlkraft hat und andere neugierig macht. Ich bekam neulich einen schönen Brief mit einem schönen Inhalt, Kinder des Lichts, auch wieder von Herrn Eckstein. Es gibt Menschen, die erscheinen uns wie Edelsteine. Nicht, dass sie andere als andere Menschenkinder von sich aus leuchten oder göttliches Licht hervorbringen könnten, aber sie reflektieren und entfalten das empfangene Licht so farbenfroh und strahlend, dass man sich unwillkürlich nach der Lichtquelle umschaut. Das wünsche ich mir. Für mein Leben und auch für unser Leben, dass wir diese Strahlkraft einfach bekommen. Ich möchte uns gern was vorlesen über diese Königswürde, die Gott uns verliehen hat. Ich habe dich erwählt, weil du unendlich kostbar bist in meinen Augen. Du bist unvergleichlich und einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein, so wichtig bist du mir. Nimm deinen Platz ein, da wo ich dich eingesetzt habe. Lass dich nicht durch deine Aufgaben dazu verleiten, dich minderwertig zu fühlen. Keine Arbeit braucht dir zu gering zu sein. Deine Treue ist wichtig, auch im Kleinen. Sei dir deiner Erwählung täglich gewiss. Wenn dir Fehler unterlaufen, komm zu mir und erzähle es mir. dann werde ich da sein und für dich einstehen, wieder gut machen und die Schuld bezahlen. Geh fröhlich deinen Weg. Ich werde dich keinen Moment im Stich lassen. Diene an deinem Platz in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt. Und ich habe dich unendlich lieb. Und das wünsche ich uns. Und ich möchte uns einfach mit einem Gedanken, ich las gestern noch ganz viel mal über unser Nelson Mandela, der ja im Dezember 2013 als Freiheitskämpfer viel getan hat, 27 Jahre saß in Gefängnissen, in einer Methodistenschule groß geworden ist, in einem Missionscamp auch seine Kindheit verbracht hat und der sehr viel gegen die Apartheidspolitik gekämpft hat, aber im Herzen Gott lieb gehabt hat. Sicherlich hat er auch viele Fehler gemacht, aber es war ein Mensch, der viel in unserer Welt bewegt hat. Und er hat dieses geschrieben: Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu verwirklichen. Und er ist nicht in einigen von uns, er ist in jedem. Und wenn wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Das wünsche ich uns. Dass wir unser Licht scheinen lassen, hier in Andernach, hier in unserer Straße, bei den Nachbarn, die vielleicht mal zum Adventskaffee auch wieder einladen. Dass wir unser Licht strahlen lassen und dass wir ihnen erlauben, auch den Weg zu finden, den wir gefunden haben. Und auch dankbar zu sein für die Menschen, die uns in unserem Leben an die Hand genommen haben. Wir sind alle mal an die Hand genommen worden. Und das wünsche ich uns allen. Und ja, dazu gebe Gott uns Gelingen und Mut. Amen. Dazu liegt noch was fotografiert für euch auf dem Klavier.